Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Stefan, seines Zeichens Uhrwerk-Chefredakteur, über Myranor. Und los geht's. Dann freut es mich, dich begrüßen zu dürfen in einer neuen Episode zum Thema Myranor. Servus Stefan.
Ja, hallo.
Du bist Chefredakteur für Myranor.
Seit letztem Jahr, ja. Es ist sehr frisch drin, aber der Myranor jetzt ja auch aus seinem Winterschlaf wieder erwacht ist, gehen wir mit dem Team jetzt wieder voll rein. Ja. Und ich habe die Ehre, das organisieren zu dürfen. Und auch als Autor begleiten zu dürfen.
Wie bist du eigentlich zum Thema Rollenspiel gekommen? Also ich gehe nicht davon aus, dass du vorher gesagt hast, da ist jetzt eine Funktion frei und das machen wir das und du hast noch nie sowas angegriffen. Wie ist so der Rollenspiel-Werdegang? Was war der erste Kontakt und wie war so der Weg?
Der erste Kontakt, das war anno 98 in der Schule, in der HTL damals, ist mein damaliger Spielleiter auf mich zukommen und fragt, ob ich das ausprobieren will. Und ja, ich war sofort Feuer und Flamme. Wir haben dann eigentlich in jeder Pause gespielt, damals DSA 2, dann DSA 3 und habe nicht mehr aufgehört seitdem. Also inzwischen verschiedenste Systeme durch, alles mögliche durchprobiert. Hab dann auch mit DSA 4 1, dann 4, 1 dann angefangen zum Leiten. Ist jetzt auch schon wieder, war was, 20 Jahre her, damals mal B. Und ja, alle möglichen Systeme durchprobiert. Und immer
geworden, ja. Ich finde das immer recht spannend. Hier in der letzten Zeit, in den Pausen spielen wir dann die SA oder sowas. Habt ihr so halbe Stunden, Stundenpausen gehabt leicht?
HTL haben wir damals tatsächlich zum Teil noch Mittagspausen und dann Nachmittagsunterricht gehabt, ja. Also da war länger die Gelegenheit, ja. Eine Stunde Pause und die haben wir dann meistens durchgespielt, ja. Sonst in den letzten Jahren immer mit Fanwork aktiv geworden und jetzt seit letztem Jahr eben dann auch beim Uhrwerk Verlag tätig.
Gehen wir zum Myranor. Myranor spielt ja auf Dere, was ja Anagramm ist für Erde, aber es ist ja nur eines von drei Kontinenten, von dem man weiß, wobei es ist ein vierter mal dazugekommen, Uturia, Aventurien, Riesland und Myranor.
Und Rastabor, Vesayama und Merales.
Okay, die habe ich nicht gekannt. Die sind aber dann sehr unbekannt, dann, oder?
Die sind südwestlich von Myranor. Wobei da die Frage ist, was ist ein Kontinent, was ist ein Subkontinent? Also wir sind schon recht ausgedehnte Gebiete. Du hast mir vorhin von mir angefangen gesagt, du hast mit DSA 1 angefangen. Rastabor ist tatsächlich die Gegend, wo durch das Tor der Welten spielt. Also eines der allerersten DSA-Abenteuer. Also das ist die großen Dschungelgebiete und so. Aber das sind Gebiete, die meines Wissens offiziell nie wirklich aufgegriffen worden sind. Aber in Fanwork, aber da können wir nachher noch kurz drüber reden.
Ja, spannend, nur ganz kurz. Also ich habe das Abenteuer begonnen als Spieler, das weiß ich noch, wir haben aber dann nicht weitergespielt. Und ich habe mir die Publikation auch dann nie irgendwie angelesen oder so. Habe ich echt nicht gewusst. Warum gerade Myranor? Oder anders gesagt, was ist an Myranor so besonders, dass man sagt, okay, man möchte Myranor bespielen?
Was Myranor für mich interessant macht, ist zum einen einmal die Exotik, die Kombination aus Sword and Sorcery und Magotech High Fantasy, kommen wir gleich nochmal dazu, und die Ausdehnung. Myranor ist, vielleicht sollen wir es einmal kurz für die Leute, die das so überhaupt nicht kennen, sagen, Aventurien kennen die meisten Rollenspieler heutzutage, also die Kernwelt vom Schwarzen Auge. Das ist ja sehr klassische Mittelalter-Fantasy, sehr europäisch angelegt. Früher hätte man gesagt, auch recht Low-Level, ist es aber definitiv nimmer. Also so seit Vorwärtskrise, Jahr des Feuers, da wird auch genug los. Aber Myranor ist explizit als ein exotisches Land geschaffen worden, das man entdecken kann. Also es gibt sehr weite Bereiche zwischen den Städten, zwischen den Stadtstaaten, die zu durchqueren sind, voll ungezähmte Wildnis, rivalisierende Fraktionen. Es ist nicht so stark im Schwarz-Weiß-Denken, wie es in Aventurien zum Teil ist. Und gerade das finde ich faszinierend. Es gibt sehr viele Völker, also es ist keine Edo-Fantasy, also Elfen, Zwerge, Orks. Es gibt zwar Zwerge und es gibt auch Halbelfen, die sind allerdings eher ein kleinerer Spezies. Es gibt sehr viele verschiedene Tiermenschen-Spezies, aber es gibt auch sehr exotische, wie vierarmige oder geschlechterwandelnde Spezies dort. Und wie gesagt, es ist einerseits ist es ein Sword and Sorcery Feeling, also Stadtstaaten, die von Magiewirkern kontrolliert werden, dazwischen viel Wildnis mit Monstern, wo man eben nicht einfach auf die nächste Stadtwache vertrauen kann. Und selbst dort, wo es Stadtwachen gibt, sind sie eher der Obrigkeit hörig als dem armen Volk. Und andererseits hat Myranor in einigen Bereichen einen sehr hohen Entwicklungsstand mit magiebetriebenen Luft- und Boden- und Wasserfahrzeugen, mit magiebetriebener Cyberware sogar, also die man im Körper einbauen kann. Und diese extreme Vielfalt macht Myranor für mich einfach interessant. Und es ist zwar nicht so dicht beschrieben, wie es jetzt Aventurien ist, aber an internationalen Standards hat es immer noch sehr ausgiebige Beschreibungen. Myranor ist jetzt 25 Jahre alt, hat entsprechend da viel Material gekriegt. Das heißt, man hat da einfach viel, um in diese Welt einzutauchen und diese Exotiker zu erleben. Und das macht für mich den Reiz aus.
Das heißt, die Thematiken, die man bei DSA eigentlich hat, so nach dem Motto, es ist jeder Stein beschrieben, jeder Baum hat eine Historie und jede Religion oder jede Region, wenn man es genau nimmt, endet nach 20 Meter, weil dann fängt schon wieder die nächste an. Die Themen gibt es bei Myranor dann nicht aufgrund dieser Weitläufigkeit der Ländereien und so weiter.
Genau, also damit man sich das einmal vorstellen kann, Myranor, der Kontinent Myranor, auf dem das Setting halt zentriert ist, ist so, glaube knapp 9 bis 10 Mal so groß wie Aventurien und ist in etwa Nord- und Südamerika zusammengenommen. Also das ist schon eine ziemliche Ausdehnung und entsprechend gibt es da viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene Völker und damit ist es völlig unmöglich, dass dort jeder Stein beschrieben ist. Und man kann dort durchaus, es gibt Gebiete, die zwischen Warlords umkämpft sind, wo man sich selbst als Spieler auch zur Herrschaft aufschwingen kann und ein Gebiet beanspruchen kann, das in anderen Settings an Königreich gleichkommen würde. Und das gefällt mir. Also das, was beschrieben ist, liefert viel Abenteuerstimmung, aber es ist, wie du sagst, eben nicht jeder Stein beschrieben und man hat sehr viel Freiheit.
Also die groben Regionen, also ich kann mich nur erinnern, wie gesagt, ich bin absolut nicht tief drinnen in Myranor, ich kann mich erinnern, es gibt so 3, 4 große Bereiche, die immer gern bespielt worden sind. Damals noch mit der, glaube ich, 4.1-Box oder so. Oder 4.0-Box, glaube ich. Es war, glaube ich, die ist auch 4.0 oder so.
Wie Myranor das erste Mal rausgekommen ist mit der Box, das war im Grunde ein 3.5 DSA. Also das war ein Vorläufer von DSA 4, auf Basis von dem dann das DSA 4 entwickelt worden ist. Und dann später gab es noch Hardcover auf 4 und 4.1. Mal soweit gefragt von deinem Publikum, kann man davon ausgehen, dass die meisten wissen, was das schwarze Auge ist, was DSA ist?
Ich würde mal jetzt wirklich die Hand ins Feuer legen und sagen, es kennt ja jeder D&D. Mittlerweile mehr als wie DSA, muss man fairerweise sagen. Aber DSA wird immer genannt und ist generell bekannt, auch wenn nicht mittlerweile jeder das gespielt hat. Also der Erstkontakt ist, was ich so mitgekriegt habe, im universitären Bereich sehr oft nur mehr rein D&D.
Ja, ist auch das, was ich momentan in Erfahrung bringe. Also ich bin ja auch im Vereinsumfeld da in Kärnten tätig, im Rollenspielbereich Umfeld und man merkt, die Einstieg ist inzwischen bei D&D. Ja, wenn wir darüber aber später gerade im Zusammenhang mit Myranor noch reden. Kurz zu deiner Frage zum Kontinent. Ganz im Norden beginnend haben wir die Gebiete der Jaldinger. Das heißt, die Vorfahren der oder Verwandten der aventurischen Torvaler, die allerdings nach einem gewaltigen Krieg in vielen Teilen ins Innenland migriert sind. Also das sind jetzt nicht mehr so, es gibt auch die klassischen Wikinger dort Style, aber der Großteil ist mehr so, sag ich jetzt einmal, Germanien, Gallien zur Zeit der römischen Kriege oder auch Britannien, also so Pikten-Völker, das haben wir da oben im Norden. Dann kommt das Imperium, das ursprünglich quasi ganz Myranor beherrscht hat, inzwischen so ungefähr ein Drittel noch unter Kontrolle hat, das lang in den Bildern sehr stark römisch dargestellt worden ist, auch immer noch ist, also von allerdings auch viele andere Einflüsse. Also das Imperium ist auch das fortschrittlichste Volk, also gerade da haben wir auch die Magotechnik sehr stark drin, magische Fabriken, allgemein aber so von der Architektur, Optik, Kultur, römische Einschläge, kann man sagen, römisch-griechisch. Dann haben wir im Osten das Archipel von Shindrabar, das sind Schlangenanbeter, ein bisschen südostasiatisch vom ungefähren Stil her. Makshapuram Tapura ist ein leicht indisch angehauchtes Gebiet von Katzenwesen, die dort auf Dinosaurier reiten. Dann kommt die große Nakrama, eine gewaltige Wüste, die ursprünglich ein Meer war, das dann ausgetrocknet ist. Und jetzt erheben sich auf den ehemaligen Inseln, auf den Tafelbergen, verschiedene Stadtstaaten. Und ganz im Süden haben wir dann das Gebiet der Kereschiter. Das ist so babylonisch angehaucht, kann man eigentlich sagen. Gibt noch einen Haufen andere Gebiete. Auch noch ganz im Westen drüben ist Raidalan. Das ist ein Gebiet von Anbetern des Namenlosen. Also ganzes Reich, das fast so groß ist wie Aventurien, wo die ganze Lebenskraft ihrem Gott geopfert worden ist, die mit Untoten Heeren das Land verheeren. Also es ist quasi das Mordor von Myrhanor. Vielleicht zum Imperium noch einmal. Was beim Imperium interessant ist im Vergleich zu vielen anderen Fantasy-Settings, das Imperium wird von den Optimatenhäusern regiert. Und die Optimatenhäuser sind Gruppierungen, erweiterte Familien von Magiewirkern. Also im Grunde kann man sagen, die Gildenmagier stellen gleichzeitig den Adel und gründen auf der magischen Begabung auch ihren Herrschaftsanspruch. Also sehen sich auch als etwas Besonderes, weil sie von den sogenannten Alten oder Archäern, also einer nichtmenschlichen Spezies, einer hochmagischen nichtmenschlichen Spezies, abstammen, inzwischen natürlich stark verwässert. Und das zieht sich sehr stark durch. Wir haben gerade im Imperium eine starke Ständegesellschaft, da ist ganz oben die Magiewirker und Optimaten, dann gibt es eine dünne, nichtmagische Adelsschicht, Bürgertum und auch einen großen Sklavenstand. Also wie man es halt auch vom Römischen Reich kennt. Und die Optimatenhäuser sind gleichzeitig auf verschiedene Zweige der Gesellschaft spezialisiert. Zum Beispiel eben auf Handel, auf magische Technologie, auf Zucht von Tieren und Pflanzen. Und dadurch nehmen sie auch einen Raum ein, den in manchen anderen Settings, so jetzt einmal Megakonzerne einnehmen würden. Bei Shadowrun, bei Cyberpunk-Settings kennen wir das auch, dass bestimmte Konzerne einfach einen Wahnsinnsmacht haben. Und das verschmilzt hier mit dem Adelstand und der Magierherrschaft und bringt dadurch noch eine zusätzliche Facette rein, die gerade politisch natürlich viel Präsenz hat.
Spannend. Also ich hätte es glaubt, weil du sagst Konzerne, ich hätte es eher oft so in die Religionen oder religiösen Kasten gesehen, die ja dann auch in die Richtung gängen, aber eher oft halt so beratend zu Königshäusern sind oder von hinten aus regieren.
Nein, die Optimatenhäuser sind nicht von hinten raus, definitiv nicht. Also die sind ganz offen, gerade heraus die Herrscher, da gibt's nichts hinter dem Thron. Und Religionen sind gerade im Imperium ohnehin eine interessante Sache. Also in Aventurien, kennen wir früher, da gibt's die 12 Götter, die gewissen Kirchen, die den Großteil des Kontinents beherrschen, mit Ausnahmen, Maraskan etc. speziell. In Myrhanor gibt es zwar einen Staatskult, aber es wird von vornherein akzeptiert, dass das nicht die einzigen Götter sind. Und es gibt sehr viele Religionen auf dem Kontinent, die man zum Teil wiedererkennt. Also die Götter kann man wiedererkennen von Aventurien und noch Myrhanor. Aber gerade die Optimaten sehen Religionen als Opium für das Volk. Denn einem Magierherrscher steht es nicht an, sich zu unterwerfen. Das heißt, Dämonenpakte sind genauso verböhnt, wie sich einer Gottheit zu verschreiben, weil beides würde bedeuten, dass man sich einer höheren Macht unterwirft. Und damit werden Religionen wirklich eigentlich nur eingesetzt, weil man einfach merkt, damit kann man das Volk ruhig halten.
Hast du aber jetzt im Umkehrschluss, ich gehe ein bisschen zurück in die Geschichte von unserer Welt, die griechischen Götter und die römischen Götter waren ja ziemlich ident, wenn man es im Großen und Ganzen nimmt. Hast es, weil du gesagt hast, es gibt Ähnlichkeiten oder sie tauchen einmal wieder auf, sind es dann nur Referenzen auf die aventurischen Götter, die mitunter dort auftauchen? Oder sind es dann, und jetzt ist natürlich ein bisschen so ein Twist in der ganzen Geschichte, oder kann das sein, dass tatsächlich dieselben Götter gemeint sind?
Es sind sicherlich dieselben Götter gemeint, zum Teil, wobei nicht alle auf beiden Kontinenten verehrt werden. Aber zum Beispiel Praios in Aventurien ist der Gott der Herrschaft auch im Imperium. Allerdings, da das Imperium eine magierbegabte Herrscherkaste hat, funktioniert das natürlich nicht mit der Magieablehnung, die wir bei Praios in Aventurien haben. Deswegen ist das zum Beispiel in der Praian-Religion in Myrhanor kein Aspekt. Aber es ist der Gott des Rechts und der Herrschaft. Aber zum Beispiel der Kriegsgott, wo man in Aventurien in Rondra die Göttin des Zweikampfes haben, ist in Myrhanor oder vor allem im Imperium, also es gibt ja verschiedene Völker, ist Shingsir. Und das ist ein Gott der Disziplin und der Legionen, also des gemeinschaftlichen Kampfes. Wenn man in Aventurien ein bisschen oder im Schwarzen Auge ein bisschen tiefer einsteigt, das Myrhanische Imperium war ja der Ursprung des Prosperanischen Reiches in Aventurien, also ein Vorläufer des heutigen Mittelreichs. Und die haben da auch gewisse Gottheit mitgebracht. Die aventurischen Götter gehen vom myranischen Standpunkt tatsächlich von einer ketzerischen Gruppierung aus, von religiösen Fanatikern, die nach Aventurien ausgewandert sind, weil sie in Myrana nicht mehr geduldet worden sind. Aber es gibt zum Beispiel in den dunklen Zeiten, in der dunklen Zeitenbox, die mal für Aventurien rauskommen ist, also über dieses Bosporanische Reich, noch Konflikte der Kriegsgötter damals, also wo verschiedene Religionen miteinander in Konflikt stand sein und Xingxie oder der Xingxie-Kult damals dem Rondor-Kult unterlegen war und deswegen von der Bildfläche in Aventurien verschwunden ist, während ein Myrana immer noch stark ist. Und wir haben jetzt gerade auch in Aventurien tauchen jetzt zum Teil alte Götter auch wieder auf. Also es gab jetzt vor einiger Zeit auf jeden Fall ein Abenteuer, wo tatsächlich Xingxie-Kulte in Aventurien wieder aufgetaucht sind. Also diese Götter sind da und auch zum Teil andere Namen. Also die Haupterntegöttin in Myrana ist zum Beispiel Satu. Satuaria in Aventurien, die Göttin der Hexen. Also die kummern schon irgendwie. Also es gibt dann einige Götter, die nur in Myrana auftauchen, aber das hat auch einen gewissen Reiz. Also wenn man im schwarzen Auge tief drin ist, hat es natürlich auch seinen Reiz, diese Easter Eggs zu suchen. Wenn man zum Beispiel schaut, die in Al-Anfa, die in Aventurien, die diesen ganzen Totenkult um Boron herum haben, das oberste Haus in Al-Anfa in Aventurien ist das Haus Ronak, die den Patriarchen stellen wird. In Myrana gibt es ein Optimatenhaus, Onachos, das sich auf die Totenbeschwörung spezialisiert hat. Das heißt, da sind die Vorfahren quasi noch Aventurien angekommen. Der Name wurde im Laufe der Zeit verschliffen und das ist dann in diese Richtung reingegangen. Aber irgendwie die Verbindung zum Totenkult ist immer noch da geblieben. Und da haben die Autoren damals einiges von diesen Verbindungen streut, die man, wenn man Badesettings kennt, dann erfinden kann, was auch meiner Meinung nach sehr viel Spaß machen kann.
Inwieweit man... Jetzt muss ich ein bisschen zurückgehen. Also wie gesagt, ich bin zwar regeltechnisch auf 5 mit meiner Gruppe, spiele aber nur der G7, weil 5 ein bisschen angenehmer ist zum Spielen als W4-1. Aber der Knackpunkt für mich ist der, es war früher in die Publikation, also speziell erste Version bzw. zweite Version so, dass Götter des Öfteren einen persönlichen Auftritt gehabt haben. Vielleicht als Person, vielleicht als anderwertige Figur. Gibt es solche Referenzen auch in Myrana oder nicht?
Nicht von den großen Göttern, sage ich jetzt einmal. Also das ist ja auch bei, in Aventurien ist das ja, hat sich das ja ziemlich aufgehört und sie haben gesagt, eben diese großen Götter, die inkarnieren eigentlich nicht. Allerdings, wie gesagt, es ist sehr, sehr vielfältig, das Götterbild in Myrana. Und es gibt ja durchaus Kulte, die zum Beispiel Dämonen als Götter verehren, die irgendwelche alten Riesen als Götter verehren oder verschiedenste Wesen. Im ersten Myrana-Abenteuer sogar gibt es eine halbgöttliche Riesenspinne, die einen Dämon seit Jahrtausenden bewacht. Also solche Wesen gibt's, aber taucht jetzt auch in Myrana nicht Brian persönlich auf.
Du hast vorher gesagt, es gibt sowas wie Cyberware, was halt statt Elektronik halt auf Magie basierend ist und so weiter. Und wir sind von einem Low-Tech-Setting eigentlich, was DSA am Anfang war, oder Low-Fantasy-Setting, eher in Richtung High-Fantasy-Setting gegangen. Und Technologie hat viel mehr Einfluss genommen und je mehr Technologie da ist, desto mehr werden Religionen auf die Seite gedrängt. Habe ich das Gefühl?
Nein, ich glaube, da hast du mir vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu viel verstanden. Diese Technologie existiert. Aber wie ich gesagt habe, Myrana hat auch starke Sword- und Sorcery-Aspekte. Dass diese Technologie existiert, heißt nicht, dass er allgegenwärtig ist. Ja, es gibt in den richtig großen Städten, und wir reden hier bei der Hauptstadt des Imperiums tatsächlich von einer Millionenstadt, gibt sowas wie magiebetriebene Züge. Wenn wir jetzt aber von den großen Städten ein Stückchen weggehen, wird man diese Technologie dort nicht mehr finden, sondern dann geht es eher in Richtung einer antiken Gesellschaft, wo genauso vor allem mit Schwert und Pflug hantiert wird. Diese magiebetriebene Technologie, wir reden hier von magischen Gegenständen. Magische Gegenstände sind in jedem Setting oder fast jedem Fantasy-Setting etwas Teures und Besonderes. Und gerade wenn man hier natürlich jetzt eine Magierherrschaft hat, die halten schon ein bisschen den Hand drauf, dass nicht jeder mit magischen Gegenständen rumläuft, weil das würde ihre persönlichen Machtvorteile unterminieren. Das heißt, ja, diese Technologie existiert, aber sie dominiert das Setting jetzt nicht. Und das heißt auch, wenn man sagt, das will ich eigentlich nicht für meine Gruppe, dann kann man dem auch aus dem Weg gehen. Und die Religion hat eher was damit zu tun, dass die, gerade im Imperium, die Herrscherkaste sich nicht unbedingt mit der Religion einlässt, aber sie ist so, ist Religion durchaus sehr verbreitet. Es gibt auch wie in Honor Fantasy Settings auch Priester mit übernatürlichen Fähigkeiten, klerikalen Fähigkeiten. Aber gerade da wiederum der Unterschied zu Aventurien. In Aventurien ist quasi jeder Priester geweiht, damit stark den Prinzipien seiner Gottheit verbunden mit den übernatürlichen Fähigkeiten. Solche gibt es in Myrana auch, aber es gibt in Myrana genauso Priesterposten, gerade die einflussreichen Priesterposten sind meistens eher politisch besetzt. Und da man gesagt haben, Politik im Imperium sind Magiewirker, die Götter eigentlich ablehnen, hat man in hohen Priesterposten zum Teil Leute, die diesen Posten zwar ausfüllen, weil er politischen Einfluss gibt, die selbst aber mit der Gottheit eigentlich nichts am Hut haben. Während meistens die niedrigeren Priester in der Hierarchie dann eher die wahren Gläubigen sein, die dann die übernatürlichen Fähigkeiten durch die Gottheit kriegen. Also da hat man durchaus Konfliktpotenzial natürlich auch drin.
Also es kann leicht passieren, dass eben diese oberste Priesterschaft dann sich selbst als Gott verehren lässt oder Gott gleich. Oder distanzieren sie sich dennoch sehr weit davon weg, obwohl sie klerikal sind bis zu einem gewissen Grad?
Wie gesagt, diese oberste Priesterschaft besteht, gerade wir reden jetzt vom Imperium, also wie gesagt, das ungefähr ein Drittel von Myrana ausmacht, also es gibt noch ganz andere Bereiche, es gibt auch Bereiche, die tatsächlich Theokratien sind, wo wirklich ein Priester die Herrschaft haben, also gerade eben in Reiderland, aber auch in anderen Gebieten. Im Imperium, sie lassen sich nicht unbedingt als Götter verehren, aber die Optimaten erklären sich schon zu etwas Übermenschlichem. Das schon. Und erwarten auch entsprechend Respekt. Um das zum Beispiel zu vergleichen, die Optimaten gehen auf die sogenannten Alten oder Paschuriden zurück. Die kommen auch in alten DSA-Abend, deren sind Teil vor. Das war ein dreäugiges Volk, das wahnsinnig magiebegabt war, sich zum Teil mit Menschen vermischt hat, dann irgendwann ausgestorben sind durch eine große magische Katastrophe. Und diese Halbblütigen, die heutigen Optimaten, sind übrig geblieben. Und die tragen bis heute Masken mit einem stilisierten dritten Auge auf der Stirn und behaupten quasi, alle von ihnen haben dieses dritte Auge und jeder, der das anschaut, müsste sterben. Und natürlich, keiner überprüft das, weil einem Optimaten auf die Maske runterzureißen und nachzuschauen, wäre ein todeswürdiges Verbrechen. Das heißt, sie stilisieren sich schon zu etwas anderem auf. Und da sie halt sowohl politische als auch magische Macht haben, fordert es halt kaum einer raus.
Finde ich lässige Idee, ja.
Da sind wir eben auch wieder bei diesem Sword and Sorcery-Aspekt. Also, dass man eben hat diese abgehobenen Magierherrscher in ihren Stadtstaaten, die sich um das gemeine Volk recht wenig scheren, dass zum Teil dann auch gewisse Experimente vielleicht einmal schiefgehen, das einfache Volk unterleiden muss. Gerade da braucht man dann überall Helden. Also, es ist wahnsinnig viel Potenzial in diesem Kontinent, damit man was zu tun hat für Spielercharaktere. Und das ist etwas, was ich sehr faszinierend finde, weil in Aventurien, nichts gegen Aventurien, ich liebe Aventurien. Ich habe wieder gezeichnet, kam gerne nicht durchgeleitet. Ich habe auch erst vor wenigen Jahren jetzt wieder die Wildermark-Kampagne durchgeleitet, allerdings mit D&D als Regelwerk, aber ich liebe trotzdem das Setting sehr. Aber wo man da oft das Problem hat, dass es so klein ist und man oft fragt, ja, da ist jetzt ein Dämonenbeschwörer, ja, ich melde den beim nächsten Tempel, ich melde den bei der nächsten Stadtwache. Die Option hat man in Myrana oft einfach nicht. Das heißt, es liegt, weil eben ich weiß, da ist ein böser Magier, der das Volk quält. Das Problem ist, dieser böse Magier steht in der Hierarchie der Gesellschaft deutlich über mir. Ich kann den nicht einfach beim nächsten Tempel anzeigen. Ich muss mir selber was einfallen lassen. Und gerade das finde ich halt sehr faszinierend. Es gibt einfach so viel zu tun für Helden.
Nachdem, wie wir vorher schon angemerkt haben, du da der Chefredakteur bist für Myrana, du kennst ja die alten Publikationen in- und auswendig, gehe davon aus. Bleiben wir jetzt einmal settingspezifisch. Inwieweit wird sie für jemanden, der das alte oder die alten Publikationen kennt, dann zukünftig von dem, was man jetzt schon drüber reden darf, ändern oder erweitert?
Auf jeden Fall erweitert. Was wir nicht vorhaben, ist das Setting zu verändern, zu retconnen. Also vielleicht kurz zur Zusammenfassung. Myrana war lange beim Uhrwerk Verlag, also davor bei Fanpro, ist dann aber 2018 die Lizenz wieder zu Ulysses zurückgegangen und seitdem brach gelegen. Also wir hatten jetzt 7 Jahre, wo Myrana eigentlich in einem Dornröschenstoff war. Jetzt durch die neuen Lizenzbedingungen von Ulysses, durch die Elf-Lizenz, hat Uhrwerk eben wieder die Möglichkeiten gekriegt, Myrana weiterzumachen. Und da fangen wir an. Und wir haben uns aber entschlossen, Myrana jetzt eben nicht mehr mit DSA als Regelsystem, sondern mit 5E, also Dungeons and Dragons, als Regelsystem rauszubringen. Das heißt, was sich ändern wird, sind die Regeln. Wir bauen aber zu 100% auf dem bestehenden Setting auf und erweitern das höchstens und verändern es nicht. Weil wir hatten auch schon besorgte Zuschriften, ja, jetzt laufen dann überall Drachenblütige und Gnome in Myrana rum und liegt jetzt Myrana dann direkt vor der Schwertküste? Nein, also es bleibt auf der, es bleibt die Kosmologie, es bleibt die Geschichte, es bleibt die Welt, wie sie ist und wie wir sie lieben. Und genau deswegen wollen wir ja Myrana auch weitermachen. Aber was wir machen und was wir auch im Rahmen des Crowdfundings schon begonnen haben, ist zu erweitern. Also es kommt jetzt zum Beispiel im Rahmen des Crowdfundings eine Spielhilfe zu Coromantia raus. Das ist ein Gebiet im zentralen Westen von Myrana, das wie vieles andere in Myrana bis dato nur sehr, sehr grob beschrieben war. Kriegt jetzt ein bisschen mehr Fleisch auf den Rippen quasi. Und wir werden die erste richtig große Regionalspielhilfe rausbringen zu Korabenius, ist auch ein sogenanntes Horasiat, also auch ein Königreich quasi weiter im Osten. Und wenn, was wir hoffen, das Crowdfunding war ja sehr erfolgreich, Myrana sich jetzt auch als Linie wieder etabliert, dann werden wir das auch fortsetzen. Das heißt, wir werden Gebiete von Myronor uns rausgreifen und einfach erweitern, mehr Informationen bringen und natürlich auch Abenteuer neue rausbringen. Also das ist definitiv der Plan, aber wir werden nicht die bestehenden retconnen. Und um das sicherzustellen, wir haben ja auch Leute der alten Garde bei uns im Team. Also Thomas Römer, der Myronor stark definiert hat, aber auch Peter Horstmann, Jochen Willmann, die Memoria Myrana zum Beispiel, also das Myronor-Fanmagazin in den letzten Jahren geleitet haben, sind bei uns im Team. Und wie du sagst, ich habe selber auch die Bücher wieder und wieder und wieder gelesen. Ich bin Myronor sehr lange schon Fan und es ist mir schon wichtig, dass wir da auf die Details achten. Was zum Teil auch zum Beispiel jetzt unsere Künstler, glaube ich, ein bisschen wahnsinnig macht, weil dann halt so Meldungen kommen wie, ja, es ist ein hübsches Bild, aber die Anzahl der Finger passt bei dieser Spezies gerade nicht. Oder die Augen müssen bei dieser Spezies geschlitzt und nicht rund sein. Also da sieht man, auf welchem Detailgrad wir uns schon bewegen, um zu schauen, dass das konsistent auch mit dem bisherigen bleibt.
Warum gerade 5e und nicht das hauseigene Rollenspielsystem Splittermond?
Wie beschlossen wurde, Myronor wieder rauszubringen, gab es einige Diskussionen, mit welchem System das erfolgen soll. Sowohl im Verlag als auch in der Community sind viele Diskussionen geführt worden. Natürlich, es wird nicht jeder mit unserer Entscheidung zufrieden sein. Egal, welches System wir genommen hätten, irgendwer wäre nicht zufrieden gewesen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Splittermond hat einen ganz einfachen Grund. Splittermond hat sich noch auch bis einer harten Zeit, wo die Anzahl der Publikationen zurückgegangen ist, jetzt gerade erst wieder stärker derrappelt, ist wieder auf einem Aufschwung. Und die Splittermond-Redaktion und die Autoren, die für Splittermond schreiben, sind wirklich bis über Badeohren ausgebucht. Also wenn wir Myronor mit Splittermond gemacht hätten, hätte das geheißen, dass wir Splittermond-affine AutorInnen von Splittermond abziehen müssten, was dann die zweite Hauptlinie vom Uhrwerk Verlag geschädigt hätte. Und das wollten wir explizit nicht machen. Also wir wollten nicht Myronor auf Kosten von Splittermond machen. Und warum 5e? Hat zwei Gründe. Zum einen bin das ich. Ich habe vor 6 Jahren angefangen, in Scriptorium Aventuris eine D&D-Conversion für Aventurien und dann auch für Myronor rauszubringen, als Fanwerk. Und das kam offenbar beim Uhrwerk Verlag ganz gut an und die haben mich darauf angesprochen, ob wir nicht auf Basis von dem das neue Myronor entwickeln wollen. Denn wie du auch sagst, D&D 5 ist heutzutage das Einstiegssystem schlechthin. Das die meisten Leute kennen, das mit dem die meisten Leute anfangen. Und natürlich ist damit auch die Hoffnung da, dass die Leute da leichter einsteigen können. Was wir auf jeden Fall machen werden, was wir sagen sollen, Myronor wird unabhängig spielbar. Also es wird kein Zusatzband zu 5e, zu D&D werden. Man braucht kein Players Handbook dafür, sondern es wird denselben Regelkern verwenden. Das lässt ja 5e mit dem SID zu. Aber es werden alle notwendigen Regeln im Grundregelwerk drin sein. Also es ist völlig unabhängig spielbar. Aber wie gesagt, damit hoffen wir natürlich erstens einmal dadurch, dass es ein leichteres, flotteres Regelsystem ist, einsteigerfreundlicher zu sein, mehr neue Spieler zu gewinnen und eben auch Leute, die schon von D&D kommen, natürlich den Umstieg leichter zu machen oder den Einstieg leichter zu machen. Und es ist eine sehr abenteuerliche Welt. Es ist eine sehr epische Welt, die in einigen Bereichen auch noch einmal deutlich über das rausgeht, was in Aventurien zum Beispiel so passiert. Und meiner Meinung nach passt 5e, also D&D 5, das sehr gut, um das Spielgefühl wiederzugeben. Also ich habe mir ja noch einmal durch alle alten Abenteuer durchgelesen und man merkt einfach, das, was die Autoren damals erzählt haben, könnte genau, also funktioniert gerade mit D&D oder mit 5e sehr gut. Und insofern hat sich das einfach angeboten. Natürlich kommt immer die Frage, ja, warum macht es das nicht wieder für DSA? DSA 4.1 ist, Myronor gab es zuletzt mit DSA 4.1. Es gab ja nie ein Myronor für DSA 5. Uhrwerk Verlag hat damals begonnen, dann wurde die Lizenz gezogen, ist auf Eis gelegt worden, ist aber nie allzu weit gegangen. 4.1 hat seine Fans, verstehe ich auch. Also wenn man auf sehr kleinteilige, vielfältige Charakteroptionen steht, ist es ein super System. Es ist jetzt aber nicht mehr unbedingt das, was so der Zeitgeist für Neulinge ist. Also da ist einfach die Schwelle, sage ich jetzt einmal, niedriger. Und es ist einfach ein System, das selbst vom Ursprungsverlag nicht mehr hauptsächlich unterstützt wird. Sie haben jetzt zwar die Grundregeln für DSA 4.1 wieder rausgebracht, aber es ist nun mal einfach ein altes System, das muss man auch sagen. Das heißt, es wäre noch die Option gewesen, DSA 5. Aber erstens einmal wäre der Aufwand für die Umsetzung deutlich größer gewesen, muss man leider sagen. Also es ist doch ein komplexeres System. Und es war auch bei den Verantwortlichen, bei den Myronor Interessierten das Interesse an DSA 5 jetzt nicht sonderlich groß. Das heißt, es ist immer dieses Thema, nicht für wen macht man es und wer macht es? Denn man muss ja auch Autoren, AutorInnen finden und als Zielpublikum ansprechen. Wer das genauer wissen will, vielleicht, ich habe auf der Webseite des Uhrwerk Verlages seit Beginn des Crowdfundings jeden Monat einen Werkstattbericht reingegeben. Immer zu einem bestimmten Thema. Und der zweite Werkstattbericht war Myrana, der große Kompromiss. Da bin ich da sehr drauf eingegangen, warum wir gewisse Entscheidungen getroffen haben. Und da kann man das auch im Genaueren noch nachlesen.
Ist absolut nachvollziehbar. Also wie gesagt, ja, ich habe das seit mehreren Jahren, also gerade in den letzten 3-4 Jahren sehr verstärkt mitkriegt, dass der Erstkontakt in erster Linie D&D ist, beziehungsweise das System ist, was am meisten gefragt wird. Wobei ich auch, und das muss ich fairerweise sagen, es erschreckend finde, dass es für viele Neulinge Rollenspiel ist gleich D&D und nichts anderes assoziiert wird. Und dann, wenn man sagt, okay, da gibt's nur mehr, dann etwas fragend angeschaut wird im Sinne von was, außer für D&D gibt's nur was?
Das ist definitiv ein Thema. Definitiv auch ein Problem, das ich sehe und das ich absolut akzeptiere. Also wie gesagt, ich leite viele verschiedene Systeme. Bei uns im Verein Gilead in Kärnten habe ich auch immer wieder verschiedenste Systeme angeboten und versuche auch bei Rollenspielern der Events, dass wir ein möglichst breites Angebot auch in den Vereinssammlungen haben, um genau das dem Abseits entgegenzuwirken. Es gibt so viele gute Rollenspielsysteme. Aber es ist halt auch dann letztendlich eine wirtschaftliche Entscheidung, das muss man auch sagen. Also man kann jetzt natürlich irgendein eher obskures Rollenspielsystem hernehmen. Es ist ein wirtschaftliches Risiko. Und nur weil D&D jetzt, sag ich mal, sehr dominant ist, ist es für mich kein schlechtes System. Ich spiele es trotzdem gern. Also ich spiele auch gern Numenera, ich spiele gern Fate, ich spiele ganz andere Systeme zum Teil noch. Jetzt schaue ich mir gerade Fabula Ultima zum Beispiel an, Cyberpunk, Coriolis. Also es gibt so viele gute Systeme, aber ich finde trotzdem diese Anklage oft, ja, D&D wird ja nur gespielt, weil die Leute sonst nichts anderes kennen. Die finde ich dann auch zu kurz gegriffen, denn gerade D&D 5 hat es geschafft, Sweet Spot zu treffen. Ein Punkt, in dem sich sehr viele wohlfühlen, wo manche sagen, okay, es ist mir gerade nicht zu komplex und die anderen sagen, es ist mir gerade nicht zu simpel. Und ich denke, man kann jetzt über Produktpolitik von Hasbro halten, was man will, etc. Wie gesagt, deswegen Myrhanor wird auch unabhängig spielbar sein. Also wer jetzt zwar an dem Regelsystem Interesse hat, aber nicht mit dem ganzen Firmenapparat dran zu tun haben will, hat dann die Möglichkeit, über Myrhanor eine Alternative zu haben, was vielleicht für den einen oder anderen vielleicht auch interessant ist. Aber ich denke trotzdem, es ist auch einfach ein gutes System, das sich flott wegspülen lässt und trotzdem ausreichend Optionen für sehr lange Kampagnen anbietet. Und das meiner Meinung nach eben auch gut nach Myrhanor passt.
Das, was ich so faszinierend finde, nur um das Kapitel D&D dann abzuschließen, für mich hat es bis dato kein System geschafft, wo ich sage, okay, egal wohin vor, ich nehme einen Charakter mit, setze mich dazu und kann spielen. Wurscht, welche Hausregeln das irgendwo noch dabei waren, ich habe das einmal erlebt bei DSA, dann ist die Frage, welche Tische und dieses und jenes und so weiter, aber bei D&D kannst du ihn direkt hinsetzen, spielen und das war's. Und du kannst in jeder Sprache spielen, weil dir jeder versteht, um was geht. Das heißt, du kannst online mitmachen, du kannst unabhängig davon, dass es natürlich Unmengen an Ressourcebooks gibt und so weiter, wo du schon Kilometer machen kannst. Also da ist es eher ein Wahnsinn. Also das haben wenige Systeme auf dieser Welt geschafft. Das muss man D&D einfach wirklich hoch anrechnen, weil es eine Basis für einen interkontinentalen Austausch schafft auf dieser Plattform.
Und da sprichst du einen sehr guten Punkt an, nämlich Kompatibilität. Wir bauen Myrhanor auf der neuesten Variante auf. Also auf der 2024er, also wir sind da wirklich ganz state of the art und wir achten auf Kompatibilität. Also wir machen jetzt keinen simplen Klon. Es gibt zum Beispiel gerade die Magie in Myrhanor funktioniert sehr anders und wir haben da jetzt sehr lang dran geschraubt, um die mit 5e zu verheiraten. Ich denke aber, dass es ganz gut gelungen ist. Aber man kann theoretisch einfach eine der neuen Klassen, die wir für Myrhanor gebaut haben, eine der neuen Spezies nehmen, sagen, gefällt mir, nehme ich in meine D&D-Gruppe. Oder umgekehrt, ich habe irgendwo eine Subklasse aus einem D&D-Buch und sage, die passt eigentlich gut nach Myrhanor, dann kann ich sie verwenden. Ich nehme von irgendeinem D&D-Buch die Regeln für große Schlachten. Zum Beispiel Matt Cowell hat da ein paar Bücher rausgebracht. Es gibt auch Bücher für Reisen, für Vorgeschichten etc. Verschiedenste Sachen, die kann ich für Myrhanor verwenden. Und das ist halt schon auch eine Stärke, die man da natürlich mit ausspielen können, dass man das einfach kombinieren kann und damit natürlich das Ganze über das, was nur wir definieren, hinausgeht. Ungefähr die Hälfte der Klassen sind klassische D&D-Klassen, weil ich sage, ein Krieger ist ein Krieger, ein Schurke ist ein Schurke, einmal von der grundsätzlichen Ding her. Aber wir haben zum Beispiel die Magiewirker-Klassen, rausgeschmissen und ersetzt. Also da kommen jetzt neue rein. Wir haben für jede Klasse neue Subklassen, die besser nach Myronor passen, aber die auch immer kompatibel sein. Also wie gesagt, das kann ich trotzdem austauschen. Das ist zum Beispiel, ich habe vorhin die Optimaten angesprochen, diese Magieherrscher. Die Optimatik, also die Art, wie die Magie wirken, ist eine der neuen Magieklassen. Und in Myronor ist Magie grundsätzlich immer eine Beschwörung. Ich rufe eine Essenz, nicht unbedingt jetzt was mit einem Geist, also kann ich auch, ich kann auch einen Dämon oder einen Elementar rufen, aber normalerweise, ich rufe jetzt eine Essenz, Feuer, und lenke das in eine Form. Und das haben wir ganz stark da reingebaut, dass du jetzt zum Beispiel sagen kannst, ich habe nicht mehr den Zauber Feuerball, sondern ich habe den Zauber Explosion und nehme zum Beispiel die Quelle Erz, um einen Splitterhagel zu produzieren. Dann macht diese Explosion auf einmal Hiebschaden statt Feuerschaden. Ich kann aber zum Beispiel auch eine der Stellanquellen nehmen. Ich kann mit der Quelle des Wahnsinns die Explosion wirken und dann habe ich da psychischen Schaden zum Beispiel. Aus der Kombination raus. Da bilden wir eben über die normalen D&D-Zauber die myranische Magie auf die Art ab. Die zweite große Magietradition in Myronor sind die sogenannten Animisten. Das ist so der schamanistische Zweig, der naturneue Zweig. Die bauen ihre Kraft darauf auf, dass sie Geister, wirkliche Geister mit Persönlichkeit, in ihren eigenen Körper rufen und deren Macht dann nutzen. Also Voodoo-Loa-mäßig. Und das ist halt zum Beispiel, du abhängig davon, was für ein Geist du in deinem Körper hast, wechselt dein Spruchrepertoire. Weil das eben nicht die Sprüche sind, die du gelernt hast, sondern die Kräfte, die dir der Geist zur Verfügung stellt. Und damit kannst du je nach Situation mit der Vorbereitungszeit dein Spruchrepertoire durchwechseln. Du kannst die Geister auch auf andere Orten nutzen, um andere zu unterstützen. Wir haben zum Beispiel eine nicht-magische Kundschafterklasse eingebaut, weil mich das echt gestört hat, dass man eben den Ranger, den Wildlifer, immer nur mit Magie spülen hat können. Was einfach in auf derer zum Beispiel klassischer Jäger- oder Militärkundschaft hat nicht immer Magie. Also haben wir da jetzt eine neue Klasse gebaut dafür, um das auch als Basis nicht magisch abzubilden. Es gibt dann allerdings wieder einen Aufsatz, wenn ich den mit Magie oder mit göttlicher Macht spülen will. Aber ich habe eben auch alternative Möglichkeiten. Also wir bewegen uns im Grundkontext von 5e in der Kompatibilität, aber haben sehr viel neue zusätzliche Sachen drin und das kann man eben kombinieren und das baut diesen Kosmos weiter aus.
Das ist jede Menge Arbeit, was da drin steckt. Die Frage ist aber die Frage aller Fragen. Ab wann wird man voraussichtlich das spüren können? Ein Hinweis aus der Zukunft. Der Schnellstarter ist bereits verfügbar.
Das spielen können, wenn nichts dazwischen kommt, ab nächster Woche, weil wir zum GRT zumindest als PDF den Schnellstarter veröffentlichen werden. Wir haben es leider nicht ganz zeitlich geschafft, den im Druck zum Schnellstarter zu bringen, das war der ursprüngliche Plan. Aber wir werden ihn jetzt als PDF zumindest fertig kriegen. Man kann sich den dann gratis runterladen und dann schon einmal reinspielen. Natürlich einmal mit vorgefertigter Stufe 1 Charaktere, aber der wird auch trotzdem 40 Seiten Umfang haben. Das heißt, das werden die Basisregeln drin sein, es wird eine Einführung in Setting drin sein, ein kleines Abenteuer drin sein und vorgefertigte Stufe 1 Charaktere. Auch schon mal mit den neuen Klassen. Also es wird da Animist drin sein und den Optimatiker, Kundschafter, auch neue Spezies. Also zum Beispiel der Animist wird ein Shingwa, das ist ein Chamäleonvolk, das eben tatsächlich die Hintergrundfarbe annehmen kann. Das wird ab nächster Woche tatsächlich zum Ausprobieren schon möglich sein. Das eigentliche neue Regelbuch haben wir ausgelegt auf eine Entwicklungszeit von einem Jahr. Das war letzten Sommer, war das Crowdfunding. Das heißt, wir möchten es bis wahrscheinlich Spätsommer 25 soweit fertig haben. Im Augenblick schaut es noch sehr gut aus. Hoffen wir das Beste, sage ich jetzt mal. Aber noch halten wir uns an diesem Zeitplan fest. Ja. Also ich denke auf jeden Fall 2025 noch und der Plan momentan ist wahrscheinlich so um August 2025, ist der aktuelle Plan. Und dann, wo wir momentan noch ein bisschen ein Fragezeichen haben, ist, damit wir, also beim Schnellstarter haben wir da noch, vielleicht ein bisschen weiter auszuholen, damit man die Regeln von Dungeons & Dragons verwenden kann, gibt's ja gewisse Lizenzen. Das war früher die in den letzten Jahren etwas berüchtigte OGL. Nach viel Debatten sind diese Grundregeln auch unter Creative Commons gestellt worden, also jetzt inzwischen ein bisschen leichter zu benutzen. Und es wurde eben angekündigt, dass jetzt auch die Regeln der neuen Edition unter diesen Bedingungen veröffentlicht werden. Das hätte jetzt im März passieren sollen, ist noch nicht passiert. Also wahrscheinlich wird es in den nächsten Monaten der Fall sein. Es ist für einen Schnellstarter kein Problem, weil da bewegen wir uns noch auf einem so allgemeinen Niveau, dass wir das noch mit der alten Lizenz machen können, mit dem alten SRD. Aber wir werden natürlich die ausgeweitete Lizenz, das ausgeweitete SRD brauchen, damit wir dann das volle Regelwerk veröffentlichen dürfen. Das heißt, wir sind da jetzt ein bisschen in Vorleistung gegangen, weil es schon angekündigt wurde, dass eben diese Lizenz, das neue System Reference Document kommen wird. Aber das hat natürlich Einfluss darauf, wann wir jetzt veröffentlichen können auch. ich hoffe einfach, dass es nicht zu lang sich verzögert, weil das einfach bei uns eine gewisse Verzögerung bewirken kann. Aber derweil schaut es ganz gut aus. Wir veröffentlichen jetzt ja nicht nur das Regelwerk. Also das Crowdfunding ist ja sehr gut gelaufen. Ich glaube 170.000 haben wir jetzt dann gehabt. Jetzt mal so über 500 Bäcker auf jeden Fall. Ich kann da gleich die genauen Zahlen sagen. Und das war ja mehr als nur das Regelwerk. Erstens einmal haben wir die Settingbände neu aufgelegt. Also viel auch zu einer Frage, wie weit das alte erhalten bleibt. Wir legen gerade von den Grundsettingbänden die alten wieder neu auf. Die waren schon sehr gut. Also unter dem Sternpfeil ist meiner Meinung nach eines der besten Settingbücher, das mir bekannt ist. Und ich habe wirklich mein ganzes Wohnzimmer mit Rollenspielregalen voll. Also ich lese schon sehr viel drin und das ist ein sehr, sehr tolles Buch. Insofern habe ich gesagt, das bringt jetzt nicht viel, da jetzt komplett was Neues zu machen, sondern wir legen die jetzt wieder auf und erweitern sie dann mit weiteren Bänden. Dann kommt eben das Regelbuch, ein Monsterbuch, also wirklich ein Monstermanual, ein Bestiarium mit myranischen Monster. Es kommen mehrere Abenteuer raus, es kommt ein Hintergrundband raus, es kommt ein Solo-Abenteuer raus, das eine Fortführung eines Älteren ist. Also da kommt jetzt ja auf einen Schlag 2025 gleich eine ganze Palette von Myrano-Produkten.
Also man hat dann gleich mal so ziemlich alles, was es gibt auf einen Schlag.
Wenn man beim Crowdfunding wirklich all in gegangen ist, hat man alles, was es neu gibt. Wir können natürlich nicht alle alten Bände neu auflegen. Das ist allein eine Lizenzfrage natürlich und auch, wie viel Sinn macht. Genau, also wir waren beim Crowdfunding jetzt bei 734 Unterstützer, 177.000 Euro. Das ist für so einen kleinen Verlag wie Uhrwerk schon ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis gewesen, sage ich mal, das uns auch alle ein bisschen überrumpelt hat, muss ich sagen. Also das Interesse an Myrano ist definitiv da.
Das heißt, wir hoffen, dass sie Wizard of the Coast bzw. Hasbro endlich einmal auf die Reihe kriegt und die Lizenz freigibt in der Form, wie sie es braucht. Und wir hoffen, dass die Crowdfunding-Debakel, wie wir es in der Vergangenheit gehabt haben, dass das auch nicht kommt. Aber grundsätzlich Sommer, Herbst des Jahres 2025 schaut gut aus.
Ja, schaut gut aus. Und ich sag mal, ja, ich weiß, dass es da zum Teil Schwierigkeiten gegeben hat in der Vergangenheit. Ich bemühe mich da gerade als Chefredakteur eben genau deswegen eine ganz starke Transparenz zu fahren. Also ich glaube, wer Myrano jetzt ein bisschen verfolgt hat in letzter Zeit, hat mitkriegt, dass ich da schon im Crowdfunding und danach sehr viel kommuniziere, sowohl im Uhrwerk-Discord, als auch über die Uhrwerk-Webseite, also mit den Werkstattberichten, als auch in verschiedenen Foren bin ich immer wieder unterwegs. Mir ist es wichtig, dass die Interessierten mitkriegen, was wir tun, warum wir das tun, was wir tun, dass was weitergeht. Ich denke, man hat oft ein bisschen ein falsches Bild von außerhalb, wenn man unter Anführungszeichen nur Spielender ist. Ich war jetzt selber bis vor einem halben Jahr in dieser Situation. Also ich habe zwar ein bisschen meine Fanwerk veröffentlicht, aber es ist ganz was anderes, wenn man für einen Verlag veröffentlicht. Zum einen muss man sagen, der Gegenwind, der von manchen Leuten kommt, ist schon sehr heftig. Die Begeisterung allerdings auch. Also das war, wie wir Myrano mit 5e angekündigt haben, in einigen Kanälen schon sehr hitzige Debatten, sehr emotionale Debatten auch. Weil im Grunde alle, die länger beim Rollenspiel dabei sind, kennen die Problematik mit sogenannten Edition Wars, Editionskriegen, wenn man was umstellt. Jetzt natürlich, wir haben das hoch zwei. Wir haben jetzt sind nicht nur von einer Edition eines Regelsystems aufs nächste gewechselt, was schon viel Emotionen hochkochen lässt. Wir sind von einem Regelwerk auf ein anderes Regelwerk gewechselt. Und das hat schon sehr hitziges Feedback gegeben, aber eben, wie gesagt, auch sehr viel Zustimmung. Und dann, gerade wenn man neu dabei ist, ist das einmal sehr viel zum Verarbeiten. Und ich muss sagen, ich verstehe inzwischen, manchen Verlagen wird vorgeworfen, dass sie dann nicht auf Community-Anfragen reagieren, dass sie zu wenig kommunizieren. Ich muss sagen, ich verstehe es inzwischen. Weil wenn man ständig mit diesem Hoch und Nieder der Gefühle konfrontiert ist, das ist sehr anstrengend. Und wenn jemand sowas über Jahre macht, verstehe, dass man irgendwann einmal keine Lust mehr dran hat. Deswegen ist es vielleicht gut, dass ich da jetzt relativ frisch dabei bin, dass ich da noch Energie habe. Ich hoffe, eine Zeit lang noch. Und da versuche ich eben konsequent sehr, sehr Community-nah zu orientieren. Und im Gegenzug hoffe ich eben auch, dass von der Community da ein bisschen Verständnis und Mitarbeit immer kommt. Was mir zum Beispiel Freude gemacht hat damals, Facebook, es hat ein paar Kommentare gegeben, die ja sehr negativ waren. Und dann habe ich festgestellt, dass es im Grunde immer dieselben 4-5 Leute waren, die sehr negative Kommentare in Massen geschrieben haben, während oben der Zähler für Likes einfach mal auf 80 raufgegangen ist. Was man dann einfach nicht wahrnimmt. Also die negativen Kommentare kommen dann so stark bei einem an, dass man dann zum Teil die schweigende Zustimmung gar nicht mehr mitkriegt. Und sowas kann Leute ausbrennen. Und deswegen sage ich, habt ein bisschen Geduld, ein bisschen Verständnis auch mit den Verlagsmitarbeitenden. Man stellt sich das auch oft anders vor, wenn ein deutscher kleiner Verlag ist nicht Wizards of the Coast, ist nicht Hasbro. Der absolute Großteil der Mitarbeitenden beim Uhrwerk Verlag sind Freelancer, also Leute, die das in ihrer Freizeit machen. Ich bin hauptberuflicher Programmierer. Ich mache das nebenberuflich am Abend, wenn ich halt Zeit habe, mal da weiter. Und das gilt für 99% der Leute, die bei Uhrwerk und da bei Online-Verlagen zu tun haben. Das heißt, das ist eine nicht unbeträchtliche Doppelbelastung. Das heißt, man kann auch nicht immer rund um die Uhr für die Community da sein, auch wenn man es gern würde, weil ich glaube, die meisten von uns würden lieber mit Rollenspielprodukten ihr Geld verdienen als mit einem Brotjob. Aber dafür ist die Rollenspielszene einfach zu klein. Und es hat jetzt zum Beispiel in einem anderen Podcast, war jetzt gerade ein Interview mit Nico Hoch von Ulysses, der ihm gesagt hat, wenn man realistische Preise für Rollenspielprodukte verlangen würde, müssten die doppelt so teuer sein, Minimum, wie sie es sind. Das heißt, es ist zum Teil auch sehr knapp kalkuliert. Das heißt, man ist auch sehr viel darauf angewiesen, was ist überhaupt finanziell machbar. Klar, als Spieler wünscht man sich immer, ich möchte alles und alles perfekt illustriert und am besten morgen und Deluxe Hardcover und alles, aber zahlen würde ich trotzdem nicht mehr als 50 Euro. Ich kann nur sagen, Myrano wird sehr schön illustriert. Ich habe mir auch schon ein paar Bilder veröffentlicht, die, denke ich, sehr gut geworden sind. Das ist vor allem deswegen, weil wir KünstlerInnen gefunden haben, die sich für das Projekt begeistern, die eine persönliche Beziehung dazu haben und da auch sehr bereit sind, sich einzubringen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Deswegen ist es mir zum Beispiel jetzt auch wichtig, der letzte Werkstattbericht ging um unsere Illustrierenden, wo ich die meisten einmal selbst zu Wort kommen habe lassen, sich vorstellen habe lassen. Auch die haben sehr viel Wertschätzung verdient, weil auch die lehnen sich weit raus. Die würden auch in anderen Branchen wahrscheinlich deutlich mehr verdienen als bei uns. Und insofern, auch wenn ihr vielleicht, also wirklich jetzt ans Publikum, wenn ihr nicht mit allem zufrieden seid bei einem Rollenspiel, behaltet das ein bisschen im Blick, dass sehr viel auf freiwilliger Basis gemacht wird, damit ihr die Bücher habt, die ihr habt. Und wenn sich jetzt jemand halt groß aufregt, man, ja, als schön, hätte das mit Regelsystem X gemacht, ja, dann hätten wir vielleicht keine Leute gefunden, die das aus Begeisterung gemacht hätten. Und das ist das Thema. Also die Leute machen das nicht, weil sie so spitzenmäßig bezahlt werden in einem Vollzeitjob und dann den Auftrag kriegen. Die Leute machen das, weil sie sich für das Spiel, für die Thematik begeistern. Und solche Leute muss man erst einmal finden. Das heißt, oft ist gar nicht die Wahl da, mache ich jetzt das oder das oder es kam zum Teil sogar die Antwort, ja, dann macht halt nebenher DSA als DSA-Regelvariante als Stretch Goal. Ja, ist eine schöne Wunschvorstellung, aber das ist vom ganzen Aufwand und so leider einfach nicht drin und schon gar nicht zu dem Preis. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Und insofern, wir versuchen da so weit entgegenzukommen, wie es geht. Wir machen zum Beispiel die neuen Setting-Bände werden komplett regelfrei. Also wir separieren stark zwischen den Regelbüchern und dem Hintergrund. Wer das unbedingt mit einem anderen Regelsystem bespielen möchte, hat die Möglichkeit dazu. Wir bemühen uns auch in den Abenteuern um so weit wie möglich freie Formulierungen. Ganz geht's nicht. Ein Monsterprofil muss sich einfach in ein Regelsystem angeben. Aber wir haben das natürlich im Blick, dass 5e D&D nicht für jeden ist. Für viele ist es das. Und die werden sich freuen, dass sie jetzt Myrano mit diesem Regelsystem kriegen. Für andere ist es das vielleicht nicht. Aber da muss man einfach ein bisschen Toleranz, denke ich, zeigen. Und hoffe ich auch, dass das erzielt wird. Und das Crowdfunding und das Feedback, das ich auch in verschiedenen Kanälen kriege, zeigt, dass wir da, glaube ich, auf einem guten Weg sind.
Und ich muss auch persönlich sagen, ich hatte es bis jetzt erst in einem Crowdfunding erlebt, wo ich es aber mitgemacht habe, wo ein Alternativregelsystem angeboten worden ist. Beziehungsweise das war von einem Fan dann auf Savage Worlds Basis halt dann eine Erweiterung, die ja super funktioniert hat, die habe ich dann selber eine Zeit lang bespielt. Aber nichtsdestotrotz, für das gibt es Universalsysteme, wo man halt dann ausweichen kann darauf und wenn man es mit DSA machen möchte, dann wird man wohl oder übel halt dann ein bisschen Zeit investieren müssen.
Man sollte da vielleicht auch erwähnen, dass ein Fan hat jetzt angekündigt, selbstständig an einer DSA 5 Myrano Conversion zu arbeiten.
Ein Hinweis aus der Zukunft.
Der Name des Users ist Sternwanderer.
Und das begrüße ich absolut. Also es ist nicht unser Ziel, jetzt DSA vom Markt zu fegen und nur mehr D&D 5 und 5e durchzuboxen. Wir wollen eine Option schaffen. Es sind ja auch die alten Myrner Bände immer noch zumindest digital zu kriegen. Das heißt, wer das weiter mit DSA 4.1 spielen will, kann das ja machen. Und wie gesagt, als Fanwerk entsteht das auch mit DSA 5 und auch das jetzige Myrano hat ja eben als Fanwerk begonnen und sich jetzt eben zu mehr entwickelt. Und ich begrüße das. Ich hoffe, dass sehr viele Leute mit ihrem Wunschsystem Myrano bespielen. Mein erster Versuch war zuerst mit Barbarians of Lemuria, dann mit GURPS in Myrano, bis ich dann eben auf 5e gegangen bin. Sind sehr unterschiedliche Spielgefühle und ja, jedes System hat seine Fans und diese Vielfalt der Rollenspielszene möchte ich auf jeden Fall auch fördern und gefällt mir. Aber man kann es einfach nicht als Verlag nicht mehrere Linien gleichzeitig. Gerade nicht, wenn man eine Systemlinie oder ein Rollenspiel wieder in Schwung bringen will. Wenn wir jetzt probieren würden, das auch noch in mehreren Regelsystemen gleichzeitig anzubieten, das wäre so schnell tot, das könnte man gar nicht schauen, glaube ich.
Ich hätte noch eine abschließende Frage. Ich kenne die Antwort bis zu einem gewissen Grad drauf, beziehungsweise nur 50% der Frage. Und zwar, wir werden uns ja auf der Incon sehen, mit großer Wahrscheinlichkeit. Die Frage, die ich mir stelle, ist die: Wirst du dort Myrenor leiten oder wirst du dort als Gast auftreten?
Sowohl als auch. Also ja, ich werde Myrenor leiten. Habe ich auf jeden Fall dabei. Werde ich auf jeden Fall anbieten. Ich möchte auch einen auf der Incon einen Workshop machen zu Regelconversions, wo ich natürlich auch aus meiner Erfahrung jetzt mit Myrenor erzählen werde. Und ich möchte mir die Con aber natürlich auch als Gast, als Besucher anschauen. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen Zeit sein wird, dass du vielleicht auch ein anderes System auszubringen oder andere Workshops anzuschauen und mit dir und anderen einmal zu plaudern. Also da kann man mich auf jeden Fall treffen und wenn man Lust hat, Myrenor auszuprobieren, kann man das auf jeden Fall machen. Und für die deutschen Zuhörer vielleicht, Zuhörerinnen, ich werde dann auf jeden Fall auf der Eulencon sein in Köln. Das ist die Hauscon von Uhrwerk und dort werden wir natürlich sehr viel über Myrenor reden. Möglicherweise auch das eine oder andere zukünftige Projekt dann vorstellen.
Wunderbar, dann möchte ich mich auf diesem Wege nochmal bedanken, dass du die Zeit genommen hast, dass wir über Myrenor und diverse Ausflüge reden haben können. Ausflüge in die Vergangenheit, Ausflüge in die Paralleluniversen. Und ich freue mich schon, wenn wir sie dann auf der Incon über den Weg laufen.
Ja, ich mich auch. Und die Zeit ist immer zu knapp. Also wie gesagt, Myrenor ist so groß, so vielfältig. Also wenn es euch irgendwie interessiert, angesprochen hat, informiert euch ein bisschen, schaut auf die Website des Crowdfundings. Das ist jetzt zwar schon vorbei, aber es ist trotzdem dort natürlich eine Vorstellung. Es gibt ein Video, den man sich einmal anschauen kann mit einer Setting-Einführung. Schnuppert es ein bisschen rein, haltet, wie gesagt, die Augen offen und macht euch selber ein Bild. Und ja, vielleicht sieht man sich einmal in einer Runde, es würde mich sehr freuen.
Danke dir.